Wie Sie gesagt haben, es stimmt, dass das Ziel von Wladimir Putin ist, in der Geschichte irgendwann einmal als Zar, also als Anführer einzugehen. Zar, Kaiser, braucht er dafür einen Konflikt mit der NATO?
Ja.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Ja, und in Zeiten wie diesen stellt man sich die Frage, kann eigentlich der Krieg auch nach Österreich kommen? Und diese Frage stellen wir einem Militärexperten und Militäranalysten, Franz Stefan Gadi. Sie sind unter anderem tätig am Institut, Internationalen Institut für strategische Studien in London. Sie beraten auch die deutsche Bundeswehr und Sie beraten auch die amerikanischen Streitkräfte. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Danke für die Einladung.
Herr Gadi, Sie haben für Aufsehen gesorgt mit einer These, die Sie in Ihrem jüngsten Buch beschrieben haben, nämlich, wenn der Krieg zu uns kommt. Und Sie beschreiben da ein Szenario, dass Russland einen Krieg führt gegen das Baltikum, also Lettland, Estland, Litauen. Und Österreich wird dann in diesen Krieg hineingezogen. Also es ist ein Krieg NATO gegen Russland, aber weil es eben diese Nachschubrouten durch Österreich gibt, wird Österreich hineingezogen in diesen Krieg. Wie realistisch, Ihrer Einschätzung nach, ist so ein Szenario überhaupt?
Das Szenario, das ich in meinem Buch Überfall darlege, ist aus meiner Perspektive das plausibelste und wahrscheinlichste. Es muss aber nicht heißen, dass so ein Krieg tatsächlich eintreten wird. Wir können sehr viel machen, um so einen Krieg zu verhindern. Und deshalb habe ich das Buch ja auch geschrieben. Grundsätzlich ist die Annahme, dass so ein Krieg stattfinden kann, nachdem es einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt, nachdem Russland frei zusätzliche Kräfte zur Verfügung hat, um einen Angriff auf ein NATO-Land durchzuführen. Und man muss immer wieder unterstreichen, dass Russland hier eine einzige Absicht hat, und das ist die Etablierung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur. Dadurch muss sie die NATO zerschlagen und die Europäische Union empfindlich schwächen. Es gilt also hier nicht so sehr nachzudenken über einen dritten Weltkrieg. Natürlich gibt es Eskalationspotenziale, aber einen regionalen Krieg, einen limitierteren Krieg, wo Russland in der Tiefe der NATO auch versuchen würde, Nachschubwege für NATO-Truppen in Osteuropa zu unterbinden. Und da würden vier Länder speziell angegriffen werden: Deutschland, Tschechien, Österreich, obwohl es nicht NATO-Mitgliedsland ist, aber auch Slowenien.
Und noch einmal konkret die Frage, wie realistisch ist so etwas? Kann das, also ich will jetzt nicht fragen nach einem konkreten Prozentsatz, aber kann man es irgendwie einordnen? Ist es eher unwahrscheinlich, dass es passiert, oder kann es halt passieren, oder muss man vielleicht sogar damit rechnen?
Also man kann das auf verschiedensten Ebenen analysieren. Einmal auf der strukturellen Ebene des internationalen Systems. Hier befinden wir uns in einer Umbruchzeit. Also Machtverhältnisse verschieben sich gerade, die Amerikaner wollen sich aus Europa zurückziehen, die Amerikaner waren, auch wenn man das vielleicht in Österreich nicht immer wahrhaben will, quasi die Schutzmacht für Europa aus militärischer Perspektive. Wir konnten das alles auslagern, also militärische Sicherheit an die Vereinigten Staaten. Hier ist es so, dass es ein Verwundbarkeitsfenster in den nächsten Jahren geben wird, wo sich die Amerikaner zurückziehen und die Europäer noch nicht genügend nachgerüstet haben, um gegen Russland langfristig eben erfolgreich sein zu können auf militärischer Perspektive. Dann gibt es eine persönlichere Ebene, jemand wie Wladimir Putin, der also viel mehr darauf bedacht ist, einen Platz in der Geschichte zu finden, als tatsächlich jetzt Politik in der Gegenwart zu machen. Also hier will er quasi in die Geschichte eingehen als ein guter Zar in die russische Geschichte. Ein guter Zar in der russischen Geschichte ist jemand, der territoriale Expansion für das russische Reich betrieben hat, beziehungsweise der Russland wieder als eine Großmacht etablieren konnte. Russland ist eine große Macht in Europa, will aber einen wichtigeren Platz einnehmen in dieser europäischen Sicherheitsarchitektur. Und dann konkret ist es so, dass die gefährlichste Zeit in meiner Analyse die Zeit ist nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und dann die ersten 1 bis 2, 3 Jahre nach einem Waffenstillstand, weil aus relativer Perspektive die russischen Streitkräfte am stärksten sein werden und die europäischen Streitkräfte noch am schwächsten. Und eine Sache, die ich vielleicht hier noch unterstreichen möchte, ist auch, dass der Vergleich, Russland kommt in der Ukraine nicht voran, deshalb kann Russland auch kein NATO-Land erfolgreich angreifen. Dieser Vergleich ist quasi Äpfel und Birnen, weil Russland den Krieg anders führen würde, andere Mittel einsetzen würde und auch mit großer Wahrscheinlichkeit besser ausgebildete Soldaten in den Krieg schicken würde. Mhm. Und ein einziger Punkt ist natürlich auch, dass Russland einen entscheidenden Vorteil am Ende dieses Konfliktes in der Ukraine haben wird. Russland wird Kampferfahrung haben und Russland wird tatsächlich Erfahrung haben in dieser neuen Art der Kriegsführung über längere Distanzen. Aus diesem Grund würde auch Österreich ein Ziel werden, weil Russland eben durch Drohnen, Marschflugkörper, Raketen, aber auch durch Saboteure Ziele in Österreich angreifen könnte, wo wir nicht an Russland angrenzen.
Ich gehe mal kurz in diese Details dieses Szenarios. Sie beschreiben eben, dass es einen Krieg gibt zwischen Russland und NATO und weil eben wichtige Nachschubrouten für Material etc. durch Österreich führen, würde Österreich ein Ziel werden und da würde die Infrastruktur angegriffen, um diese Nachschubrouten eben zu zerstören. Also der Brenner würde zerstört, Karawankentunnel, Donaubrücken in Linz und Wien und der Bahnknoten in Linz. Und Sie beschreiben, das würde organisiert und umgesetzt werden von Schläfern in Österreich, von russischen. Ist es tatsächlich so, dass es derzeit in Österreich russische Schläfer gibt? Und wenn ja, wie viele sind das eigentlich? Und sind das, kann man die wahrscheinlich nicht erkennen, sind das getarnte Normalbürger?
Und ich habe viel recherchiert für dieses Buch und habe natürlich auch mit diversen Regierungsorganisationen gesprochen, eben über die Wahrscheinlichkeit eines solchen Konfliktes. Aber eines wurde mir ganz klar mitgeteilt, dass die militärische Aufklärung in Österreich aktiv ist, die russische militärische Aufklärung, dass die russische militärische Aufklärung in Tschechien, in Deutschland, in Slowenien, in all diesen Ländern in der Tiefe der NATO aktiv ist, dass Ziele identifiziert werden für einen konventionellen Krieg gegen die NATO und dass das tatsächlich sehr plausibel ist, weil das genau die NATO, die russische Militärdoktrin vorschreiben würde.
Aber wenn Sie sagen, russische Aufklärung ist aktiv in diesen Ländern, unter anderem auch in Österreich, also russische Aufklärung bedeutet Geheimagenten,
Ich würde das vielleicht jetzt unterscheiden. Ja. Das ist die reguläre Spionage, die stattfindet, die auch immer eine militärische Komponente hat. Und hier geht es tatsächlich darum, Ziele zu identifizieren. Das heißt oft vielleicht Kraftwerk zu fotografieren, eine Brücke zu fotografieren, einfach zu sehen, wie diese einzelnen Objekte oder wie kritische Infrastruktur in Österreich geschützt ist, wo sie am verwundbarsten ist und so weiter. Das ist absolut und komplett normal. Das führt nahezu jedes Land, das in irgendeiner Weise operative Pläne hat, durch. Aber wir müssen realisieren, dass Russland das dezidiert auch in Österreich macht und Österreich ganz klar in einem generellen NATO-Russland-Konflikt Ziel von russischen Angriffen sein würde. Alleine würde Russland natürlich Österreich nie angreifen. Man muss das immer im gesamten Kontext sehen.
Jetzt geht es darum, dass da eben die Infrastruktur, also Brücken und Tunnel etc. zerstört würden, um eben die Nachschubrouten für die NATO zu zerstören. Käme es auch in einem Horrorszenario, ja? Also ich betone, das ist ein Horrorszenario, das hoffentlich niemals eintritt, käme es auch zu einem offenen Konflikt? Also würde Russland sich begnügen damit, dass die Schläferzellen eben diese Brücken und Tunnel zerstören? Oder käme es auch zu einer faktischen kriegerischen Auseinandersetzung?
Ich glaube, das Kriegsbild müsste der breiten Bevölkerung ein bisschen klarer vermittelt werden in diesem Kontext. Es geht hier nicht darum, dass plötzlich wieder russische Panzer in Wien sein werden, dass riesige Armeen auf österreichisches Territorium hier einmarschieren, beziehungsweise dass es hier zu einer riesigen Panzerschlacht kommen würde, ob es jetzt in Deutschland wäre, in Polen oder auch in Österreich. Nein, es geht hier überwiegend über den Kampf über längere Distanzen. Die Bedrohung würde überwiegend für Österreich aus der Luft kommen. Österreich wäre ein Nebenkriegsschauplatz, würde nicht Priorität haben. In meinem Szenario, in meinem Buch beschreibe ich auch, dass es möglicherweise einige hundert Operateure, also subversive Kräfte, das heißt also Schläfer, wie Sie es genannt haben, benötigen würde, aber vor allem ein paar hundert Drohnen, ein paar Dutzend Marschflugkörper und ein paar Dutzend ballistische Raketen, um quasi wichtige Verkehrsknotenpunkte hier auszuschalten.
Und also es wäre im Wesentlichen ein Angriff über Drohnen und das,
was man jetzt auch in der Ukraine sieht. Es wäre kein hybrider Krieg, sondern ein konventioneller Krieg. Und hier würde eine enorme Wichtigkeit der österreichischen Luftverteidigung zukommen. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass man so viele von diesen Drohnen und diesen Raketen eben abschießt, bevor sie ihre Ziele treffen. Und die Saboteure würden wahrscheinlich entweder diese Ziele nur markieren, designieren, und dann nachhelfen, unter Anführungszeichen, wenn diese Ziele nicht durch die Luft zerstört worden wären. Also es geht hier nicht darum, dass man tausende Russen plötzlich im Land hat. Dieser Feind würde auftreten in kleineren Gruppen. Das heißt also alles von 2 bis vielleicht 20, 30 Mann, wobei es überwiegend halt wahrscheinlich im einstelligen Bereich sein würde. Und alleine das würde das österreichische Bundesheer heute überfordern. Und ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich eben diese abstrakte Diskussion über zum Beispiel die Wehrdienstverlängerung, warum wir einen höheren Wehretat brauchen, konkretisieren wollte und sagen wollte, okay, das ist das plausibelste Szenario, auf das müssen wir uns vorbereiten. Und das Allerwichtigste, es ist ein absolut lösbares Problem. Wir sind nicht mehr in Zeiten des Kalten Krieges, wo wir überrannt werden hätten können von mehreren Armeen des Warschauer Paktes. Hier geht es tatsächlich um ein paar hundert Saboteure möglicherweise, ein paar Dutzend Raketen, ein paar hundert Drohnen, die wir erfolgreich bekämpfen müssten.
Gäbe es auch Auswirkungen dann auf die Stromversorgung, Kommunikationssysteme, Internet etc., Treibstoffe, Energie? Hätte das auch Auswirkungen auf diese
Bereiche? Ja, also im Szenario beschreibe ich ja eine Phase quasi vor dem eigentlichen Ausbruch des Krieges. Also das Szenario spielt im Jahr 2028 und im Jahr 2029. Und da gibt es eine Phase, die man im Allgemeinen als hybride Kriegsführung oder eine Periode der hybriden Kriegsführung bezeichnet, also wo es mehrere Sabotageaktionen gibt in Österreich, wo Informationskriegsführung stattfindet, das heißt also, wo russische Operateure versuchen eben Österreicher quasi mit Desinformation zu versorgen, um quasi die Gesellschaft zu spalten. Also hier gibt es klassische Einfalltore in Österreich, das Migrationsthema, wo die Bevölkerung angestachelt werden kann, dann natürlich das gesamte Neutralitätsthema eben, die Idee eben, dass die Neutralität Österreich schützen würde in solch einem Konflikt. Das würde Russland eben machen. Aber natürlich auch Anschläge auf Infrastruktur, kritische Infrastruktur, die in Verbindung stehen zu den wichtigen Verkehrsrouten. Mhm. Das heißt also, Kraftwerke würden betroffen sein, Computernetzwerke würden betroffen sein. Also es würde hier eine breite Palette an Kriegsführung geben, bevor der erste eigentliche Schuss sozusagen abgefeuert wird.
Okay, das ist natürlich ein Horrorszenario, das hoffentlich nicht eintritt und hoffentlich auch nicht sehr wahrscheinlich ist. Wir kommen schon zur ersten Pause und wir sprechen danach eben über die Frage, wie kann man so ein Szenario verhindern und wie ist Österreich grundsätzlich gerüstet. Und wir sind in Kürze wieder zurück nach einer kleinen Pause. Willkommen zurück bei Message macht Medien, heute mit Herrn Gadi, Militäranalyst. Und wir haben gerade über ein Horrorszenario gesprochen, das sehr wahrscheinlich ist, aber nur für den Fall, dass es zu einem Konflikt kommt, tatsächlich zwischen Russland und der NATO. Also es ist nicht wahrscheinlich, dass es dazu kommt grundsätzlich, aber falls es zu so einem Konflikt kommt, dann ist das eben ein sehr wahrscheinliches Szenario. Und da die Frage, das führt unweigerlich eigentlich zu der Annahme, Österreich bräuchte dringend dieses sogenannte Sky Shield, also diesen Raketenschutzschirm, wenn Sie skizziert haben zuvor, das wäre mit Drohnen und dergleichen. Kann man das, ist das notwendig?
Also Sky Shield ist im Moment eine Initiative, das heißt, es ist vor allem eine Einkaufsplattform, aber auch jetzt eine Initiative, um quasi die Interoperabilität zwischen Streitkräften zu verbessern. Das bedeutet eben, dass man im Ernstfall besser miteinander koordinieren könnte. Und wie ich im Buch eben darlege, haben wir ein fundamentales Problem, eigentlich durch die Neutralität. Also ich wollte mit dem Buch keine generelle Neutralitätsdebatte auslösen. Ich wollte einfach konkret zeigen, okay, das sind die konkreten Probleme aus militärischer Perspektive, wenn wir an der Neutralität festhalten. Und ein Problem, das es geben würde im Ernstfall, ist, dass unsere Luftverteidigung weniger effektiv sein würde gegen russische Drohnen und Raketen, weil wir nicht eng mit der NATO kooperieren könnten und weil alle unsere Anrainer oder Nachbarstaaten mit Ausnahme der Schweiz Mitglied der NATO sind. Und hier geht es darum, dass NATO-Mitgliedsländer mit einem Land wie Österreich, das nicht Mitglied der NATO ist, wahrscheinlich nicht Daten über Luftlage oder über die Luftlage teilen würden. Und das würde bedeuten, dass würde Russland Ziele in Österreich angreifen, dass wir zu spät wahrscheinlich mitbekommen würden, dass da etwas im Anflug ist. Mhm. Und dass aus diesem Grund, auch wenn wir jetzt da sehr viel Geld ausgeben für neue Luftverteidigungssysteme, die wir über diese Sky Shield Initiative einkaufen.
Wir würden diese Informationen einkaufen. Auch nicht bekommen, wenn wir bei Sky Shield dabei sind?
Oder das, ist unabhängig. Okay. Was ich im ja. Also wie gesagt, Sky Shield ist tatsächlich nur eine Einkaufsplattform. Es kommt darauf an, was für Systeme der Luftverteidigung wir tatsächlich kaufen. Hier steht zum Beispiel eine Typenentscheidung noch aus. Also wir sind hier leider ins Hintertreffen geraten, was die Zeitlinie betrifft. Hier müssten wir schneller sein, wie bei allen anderen Dingen auch, weil das große Verwundbarkeitsfenster wird in den nächsten Jahren stattfinden. Ich glaube, wenn wir dann irgendwann einmal Mitte der 2030er Jahre kommen, hat die Nachrüstung in Europa so gegriffen, dass Russland vielleicht abgeschreckt werden könnte, was einen Angriff betrifft. Es geht hier vielmehr darum, dass wir konkret Schritte setzen müssen, was passiert im Ernstfall, wie arbeiten wir mit unseren Nachbarländern, die eben Mitglied der NATO sind, zusammen. Gibt es Übereinkommen, dass wir wichtige Radardaten, wichtige Informationen über die Luftlage austauschen können, ohne NATO-Mitglied zu sein? Nur dadurch können wir dann effektiv die Luftverteidigung aufstellen, beziehungsweise unabhängig davon, wie viel Munition wir dafür haben, wie viele Systeme, wie viele Soldaten. Das ist ein grundsätzliches Problem, das wir haben, weil wir nicht ein NATO-Mitgliedsland sind, dass wir nicht Zugang haben könnten zu diesen Daten.
Jetzt ist es aber so, also die Neutralität ist in Österreich sowas wie nationale Identität geworden, ist auch im Verfassungsrang und es ist absolut unabschätzbar, also fast ausgeschlossen, dass es je eine Mehrheit gibt, um so ein Verfassungsgesetz zu verändern. Also ich glaube, da muss man sich damit auseinandersetzen und wir sind, und das ist eben unsere Identität. Gibt es aus diesem Gedanken heraus eine Möglichkeit, trotz dessen, dass wir diese Neutralität beibehalten, zu kooperieren in so einer Situation?
Ja, das gibt es und ich halte das auch im Buch fest. Ich will eben keine generelle Neutralitätsdebatte, weil die unproduktiv ist, politisch nicht durchsetzbar. Das ist mir ganz klar. Mir geht es hier einfach nur darum, dass wir dem österreichischen Bundesheer Planungssicherheit geben. Was passiert im militärischen Ernstfall? Okay. Wann können wir auf die Hilfe zählen von NATO-Mitgliedsländern? Ist es nach einem Tag, nach zwei, nach drei, nach vier Tagen, nachdem der erste Schuss abgefeuert wurde? Und der Hauptpunkt ist aber, dass wir vor allem eben konkret mit unseren Nachbarländern sprechen müssen, was passiert, wenn der erste Schuss fällt. Und ich habe unter anderem einen Kommentar abgeben dürfen über die neue österreichische Sicherheitsstrategie bei einer Anhörung. Und mein Wunsch war es, dass in die österreichische nationale Sicherheitsstrategie reingeschrieben wird, mit der Neutralität ist es vorbei, wenn der erste Schuss fällt. Weil die politische Klasse in diesem Land haben der Bevölkerung einseitig, glaube ich, immer wieder präsentiert, was Neutralität tatsächlich bedeutet. Es wird immer so gesagt, die Neutralität hält uns aus einem militärischen Konflikt heraus. Die Neutralität wird quasi aktiv im Krieg. Nein, wenn wir angegriffen werden, sind wir nicht mehr neutral. Dann kämpfen wir gemeinsam mit anderen Ländern möglicherweise gegen einen russischen Feind. Und wir müssen aufhören, die Neutralität rein durch den Frieden zu denken, sondern die Neutralität durch den Krieg quasi zu denken, indem wir sagen, okay, wir sind neutral, wir können den Neutralitätsfall ausrufen, das tue ich ja auch im Buch, es wird der Neutralitätsfall ausgerufen, aber man muss auch gleichzeitig sagen, wir sind zwar neutral, aber wir können Kooperationen eingehen mit unseren Nachbarländern auf militärischer Ebene, um zu garantieren, dass wir zum Beispiel ein effektives Luftlagebild bekommen, dass wir im Ernstfall auch Munition vom Ausland bekommen, dass wir Unterstützung bekommen.
Es gibt derzeit eine politische Debatte dazu, eine Verlängerung des Wehrdienstes. Würden Sie das befürworten?
Ja, auf jeden Fall. Und ich beschreibe auch im Szenario, warum das der Fall ist. Es wird oft immer ins Treffen geführt, dass wir jahrzehntelang 6 Monate Wehrdienst hatten, beziehungsweise dass 6 Monate oder 8 Monate genug gewesen wären in Zeiten des Kalten Krieges, wo die militärische Bedrohung eben größer war. Hierzu muss ich sagen, das Kriegsbild hat sich verändert, das Gefechtsfeld ist dynamischer geworden, es ist komplexer geworden. Man muss die Soldaten länger ausbilden, man muss sie auch besser ausbilden. Und ich zeige auch in meinem Szenario, was passiert, wenn wir nur Einzelkämpfer ausbilden. Was wir im Moment machen im österreichischen Bundesheer ist, in den 6 Monaten Wehrdienst bilden wir Einzelkämpfer aus, die können nicht im Team zusammenarbeiten auf dem Gefechtsfeld. Und das führt zu höheren Verlusten im Ernstfall, und das zeige ich auch im Buch. Der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass nach 6 Monaten diese Soldaten fertig sind mit ihrem Dienst, eigentlich nicht viel können. Dann rüsten sie ab und dann werden sie nie wieder einberufen und können daher, das heißt also dann auch im militärischen Ernstfall, ihr Wissen selbst als Einzelkämpfer sozusagen nicht mehr anwenden. Und dazu braucht es eben diese verpflichtenden Milizübungen, um dieses Wissen aufzufrischen. Aber ja, es braucht deutlich eine Verlängerung. Und ich möchte immer wieder auch sagen, es geht hier nicht darum, dass Österreich einen Krieg verlieren wird und Russland deshalb gewinnt. Es geht einfach darum, dass wir mehr Menschenleben retten können in Österreich unter Zivilisten, Zivilistinnen, Soldaten, Soldatinnen, wenn unsere Soldaten besser und Soldatinnen besser ausgebildet sind.
Was wäre eigentlich, wenn Österreich sagt, oder könnte man dadurch möglicherweise, das ist jetzt sehr laienhaft gedacht, ja, vermeiden, hineingezogen zu werden, indem man sagt, ja, diese NATO-Nachschubrouten, die lassen wir einfach nicht zu?
Das ist natürlich eine politische Entscheidung, das können wir auch machen und das beschreibe ich auch im Szenario ausführlich, also wo der Ministerrat, der Nationale Sicherheitsrat zusammentritt und genau dieses Thema eben bespricht.
Und würde uns das raushalten?
Nein, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil wenn Russland eine Luftkriegskampagne gegen die Tiefe der NATO führen würde, dann macht es aus militärischer Perspektive, aus rein militärischer Logik Sinn, alle diese 4 Länder gleichzeitig zu treffen, weil man dadurch den absoluten Schockmoment quasi erschafft, beziehungsweise da auch 100%ig garantiert eben, dass der Nachschub entlang der Front, also sollte es dann eine Front in Osteuropa irgendwo geben, unterbunden werden würde und dass Russland dort Vorteile hätte an der Front. Und der Punkt ist, Russland kann sich nicht darauf verlassen, dass Österreich diesen Neutralitätsfall ausruft und es kostet Russland nicht viel. Russland produziert Tausende von Raketen jedes Jahr, Hunderttausende von Drohnen, die tatsächlich Ziele in Österreich treffen könnten, Millionen von Drohnen im kleineren Kaliber, Marschflugkörper noch dazu, also Waffensysteme, und es braucht einen wirklich eklatanten kleinen Prozentsatz, um Österreich hier anzugreifen. Das heißt also, was natürlich passieren würde, ist, dass Russland eine Kampagne starten würde, Österreich, solange ihr neutral seid, wenn es eine Krise geben wird in ein paar Jahren, werden wir euch nicht angreifen. Ich sage immer, das ist das Walter Ulbricht Argument Russlands. Walter Ulbricht, der Vorsitzende des Zentralkomitees der SED, der 1961, ein paar Wochen bevor die Berliner Mauer errichtet wurde, gesagt hat, keiner hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Im Jahr 2028 in meinem Szenario wäre das dann, keiner hat die Absicht, Österreich anzugreifen, solange Österreich neutral ist. Also die Neutralität wäre ein Einfallstor für die russische Informationskriegsführung in dieser Hinsicht. Und wir könnten diese Transporte natürlich nicht durchlassen. Nur dann würde plötzlich oder würden wir sehr schnell realisieren, die militärische Festung Österreich ist im 21. Jahrhundert nicht möglich, weil wir, was unsere Waffensysteme betrifft, komplett von unseren Nachbarländern abhängig sind. Was zum Beispiel Software-Updates betrifft, was die Munition betrifft. Wir haben keine Rüstungsindustrie mehr in Österreich, die nennenswert ist. Wir wären komplett als Binnenland von unseren Nachbarn abhängig. Und natürlich würden die dann sagen, okay, Österreich, ihr seid nicht solidarisch, ihr verhält euch nicht so, dass wir natürlich in der Reihung dann, wenn ein genereller Konflikt ausbricht, ganz hinten werden. Und darf ich einen letzten Punkt noch sagen? Und natürlich gibt es auch Verpflichtungen als Mitglied der Europäischen Union, zum Beispiel den bekannten Artikel 42.7, der uns dazu verpflichtet, auch solidarisch in solch einem Konflikt zu sein. Also es gibt eine Beistandspflicht, die wir auch haben, wobei ich die nicht so sehr thematisiere.
Okay, es brennt natürlich ganz, ganz stark auf der Zunge die Frage, wie kann man so ein Szenario verhindern mit allen Mitteln, weil das würde sich ja wohl keiner wünschen. Jetzt hat Österreich einen Sitz im UN-Sicherheitsrat für eine gewisse Phase vorübergehend. Kann das eine Chance sein, dass Österreich sich da einbringt, um einen Beitrag zu leisten, um so ein Szenario zu verhindern? Und welchen Beitrag könnte Österreich leisten, eben in der UNO oder darüber hinaus, um so ein Szenario zu verhindern?
Sie sprechen eine Sache an, und die ist vielleicht auch wert, hier unterstrichen zu werden. In vielerlei Hinsicht ist die militärische Unfähigkeit Österreichs, sich selbst zu verteidigen, zurückzuführen auf diese Mehr eben, dass quasi durch Diplomatie, durch internationale Organisationen, die eben auch Bruno Kreisky in den 70er Jahren durch die aktive Neutralitätspolitik und so weiter ins Leben gerufen hat, dass wir quasi durch unsere Neutralität eben und dadurch, dass wir eben quasi auf potenzielle Gegner wie Russland, damals die Sowjetunion, zugehen, dass wir ein Brückenbauer sind, wir vor einem Angriff verschont sein würden, sollte es zu einem generellen Krieg kommen. Wie wir jetzt wissen, die Pläne des Warschauer Pakts haben gezeigt, also die in den 90er Jahren veröffentlicht wurden, dass Österreich mit Atombomben attackiert worden wäre, dass der Warschauer Pakt, ungarische Truppen hier einmarschiert wären, dass tschechoslowakische Truppen auch hier einmarschiert wären, also dass die Neutralität und die aktive Neutralitätspolitik uns nicht geschützt hätte in einem generellen militärischen Konflikt damals, und das tut sie auch heute nicht. Was wir natürlich müssen tun als Europa, aber auch als Österreich, ist immer den Kontakt auch suchen zu potenziellen Aggressoren wie Russland, die Gesprächskanäle aufrecht erhalten. Aber Gesprächskanäle sind nur etwas wert, wenn das Gegenüber, der potenzielle Aggressor wie Russland, uns auf Augenhöhe behandelt. Und wie kann man von Russland auf Augenhöhe behandelt werden? Rein durch militärische Stärke, gepaart mit dem Dialog. Das heißt also, der erste Schritt müsste sein, militärische Nachrüstung, dass wir wieder verteidigungsfähig wären in Österreich, gepaart mit dem Dialog. Und nur dadurch kann dann Österreich quasi eine stärkere Rolle spielen in diversen Verhandlungen, auch auf der internationalen Ebene, auf den Vereinten Nationen.
Wie stark ist eigentlich Russland in der Lage, dass so ein Szenario überhaupt eintritt? Den Krieg gibt es jetzt seit über 4 Jahren, also den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Hat das aus Sicht, rein aus russischer Sicht, aus Sicht des russischen Präsidenten Wladimir Putins, hat der Krieg bis dato was gebracht? Sind Russland und Putin stärker oder schwächer jetzt nach diesen 4 Jahren?
Russland hat sich mit Sicherheit politisch teilweise isoliert durch diesen Konflikt, der eben 2022 ausgebrochen ist. Langfristig, mittel- bis langfristig seine Wirtschaft oder beziehungsweise seine wirtschaftliche Zukunft ebenso verwirkt. Die Demografie ist, oder die demografische Entwicklung ist schrecklich, beziehungsweise ist es so, dass in nahezu jeder Kategorie, die man sich anschaut, Russland hier enorm an relativer Stärke eingebüßt hat, mit einer einzigen Ausnahme, und das sind die Streitkräfte. Das ist die militärische Stärke, das ist die russische Rüstungsindustrie. Russland produziert im Moment mehr gepanzerte Fahrzeuge als vor Ausbruch des Krieges. Das 3- bis 5-fache an Raketen als vor Ausbruch des Krieges. Russland hat es geschafft, eine komplette neue Drohnenindustrie zu etablieren mit Millionen Drohnen, die jedes Jahr produziert werden. Die Munitionsproduktion im Allgemeinen anzukurbeln. Die russischen Streitkräfte werden quantitativ größer sein am Ende dieses Krieges als am Anfang des Krieges. Und die russischen Streitkräfte werden auch besser sein in der Kriegsführung. Der einzige Punkt, was Russland im Moment braucht und warum ich immer wieder auf diesen Waffenstillstand hinweise, ist eine Verschnaufpause, um seine Soldaten besser auszubilden.
Wenn, wie Sie gesagt haben, es stimmt, dass das Ziel von Wladimir Putin ist, in der Geschichte irgendwann einmal als Zar, also als Anführer einzugehen, Zar, Kaiser quasi, eines neuen Imperialismus, um dieses Ziel zu erreichen, braucht er dafür einen Konflikt mit der NATO?
Ja, er braucht einen Konflikt mit der NATO, weil was ist das russische Ziel? Das russische Ziel ist quasi die Etablierung einer Sicherheitsarchitektur, wo es nur mehr um Großmächte geht in Europa, die sich quasi das Schicksal des Kontinents ausmachen. Das heißt also, Moskau spricht mit Berlin, spricht mit Paris, spricht mit London, spricht mit Rom, spricht möglicherweise mit Warschau. Und all die kleinen Länder werden quasi in Einflusssphären aufgeteilt zwischen diesen ganzen Ländern. Und um diese bilaterale oder Großmacht-Weltordnung oder europäische Sicherheitsordnung zu etablieren, gibt es zwei Hindernisse. Das eine ist die Europäische Union, das andere ist die NATO, weil Russland natürlich im Zuge dieser Sicherheitsordnung, das ist, ich rede jetzt nur von der russischen Absicht, soweit wir das ableiten können, will natürlich, dass die Amerikaner sich auch zurückziehen. Die Amerikaner sind im Begriff, teilweise ihre Truppen hier zu reduzieren, auch diesen Schutzschirm, den sie über Europa über Jahrzehnte lang aufrechterhalten haben, eben langsam abzubauen. Und hier sieht Russland natürlich eine Möglichkeit. Und ich möchte immer wieder hinweisen, wir haben hier tatsächlich ein Hammer-und-Nagel-Problem. Das heißt, Russland hat im Moment nur ein einziges Instrument, um diese neue Sicherheitsordnung durchzusetzen. Und das sind die Streitkräfte. Und wenn ich nur einen Hammer habe, ist jedes Problem plötzlich ein Nagel.
Stichwort Hammer und Nagel. Es gibt eine neue Terrorwaffe Russlands, Orschnik, ich weiß nicht, ob ich es richtig
habe. Orschnik, okay. Mittelstreckenrakete.
Ja, 5500 Kilometer weit, fürchterliches richtet diese Waffe an, heißt es. Putin hat einmal gesagt, sie wird momentan nur getestet. Ist das eine neue Bedrohung?
Nein, es ist eine Mittelstreckenrakete, die gab es schon zu Zeiten des Kalten Krieges. Es gab dann ein Abrüstungsabkommen, dass diese Waffen verboten werden für den europäischen, also in Europa, ein Abkommen, das in den 1980er Jahren beschlossen wurde, das vor einigen Jahren abgelaufen ist. Diese Mittelstreckenrakete, diese Oreschnik, also wenn man sich das Buchcover anschaut von meinem Buch, wird man erkennen, dass ich zwei Oreschnik dort abgebildet habe. Diese Raketen wurden entwickelt tatsächlich, um NATO-Flugplätze zu zerstören vor allem. Also sie haben eine große Zerstörungskraft. Russland produziert etwa ja, über ein Dutzend, mehr als ein Dutzend von diesen Raketen pro Jahr. Das heißt, in ein paar Jahren könnten sie beachtliches Arsenal von diesen Raketen zur Verfügung haben. Und es bräuchte nicht viel von diesen Raketen, um eben wichtige strategische Punkte in Deutschland eben oder in Österreich zu treffen. Wir haben aber gegen diese Rakete in Österreich keinerlei Abwehrsystem im Moment im Einsatz.
Ja. Sky Shield würde helfen?
Nein, Sky Shield, wie gesagt, ist eine Einkaufsplattform, ja, aber die Finanzierung eben für ein Luftverteidigungssystem, das diese Rakete abschießen könnte, das ist nicht garantiert. Im Moment könnten wir nur Raketen mit geringerer Reichweite abschießen, beziehungsweise Marschflugkörper und Drohnen. Also wir wären auch im Szenario, und in meinem Szenario ist es auch so, dass Österreich gegen diese Oreschnik-Raketen, und in meinem Szenario wären einige von diesen Raketen auf Österreich abgefeuert, wir wehrlos sind.
Wir haben ja jetzt auch auf der anderen Seite, also wir haben jetzt gerade über den Osten gesprochen, wir haben jetzt auch im Westen einen sozusagen starken Mann, wie es heißt, den US-Präsidenten Donald Trump. Jetzt die Frage, was den Iran-Krieg betrifft, umgemünzt, ich habe es zuvor gefragt bei der Ukraine, ist der Iran-Krieg bisher für Donald Trump ein Erfolg oder ein Misserfolg?
Dezidiert ein Misserfolg. Was interessant ist, wenn man sich diesen Krieg zwischen Israel, Iran und den Vereinigten Staaten ansieht, ist es eigentlich in gewisser Weise der Krieg, der uns hier in Österreich erwarten würde. Das heißt, ein Krieg über lange Distanzen, geführt eben durch vor allem Luftmacht, das heißt eben Drohnen, Raketen, elektronische Kriegsführung, Cyberangriffe, Informationskriegsführung zwischen Staaten, die nicht aneinander grenzen. Das ist das neue Kriegsbild, das ist die neue Realität. Also hier zählt tatsächlich die geografische Nähe sehr wenig. Ich glaube, das große Problem ist, dass die Vereinigten Staaten noch mehr abgelenkt sein werden mit diesem Krieg im Nahen Osten über die nächsten Jahre. Die Amerikaner haben sehr viel an Munition im Irankrieg, vor allem am Abfangraketen, verschossen. Das heißt also, die europäischen Streitkräfte würden in den nächsten Jahren alleiner darstellen, als es der Fall wäre, wenn dieser Krieg eben nicht stattgefunden hätte. Und in dieser Hinsicht ist es so, dass dieser Krieg den Prozess der Entkoppelung der amerikanischen und europäischen Sicherheitsarchitektur noch beschleunigt. Und das wiederum füttert dieses Verwundbarkeitsfenster, das ich immer wieder erwähne, wo Russland möglicherweise sehen könnte, dass es hier Möglichkeiten geben würde, aktiv zu werden, ohne großes amerikanisches Involvement oder eine amerikanische Reaktion.
Konkret auch zum Irankrieg eine Frage, Donald Trump. Es gibt eine Taktik, die heißt Madman, wo man so tut, als wäre man ein verrückter Mann, dem man dann alles zutraut, ja, und aus der Sorge heraus, ja, der ist zu allem fähig, quasi gibt man ihm lieber, was er haben möchte. Konkrete Frage oder provokante Frage, ist Donald Trump jemand, der die Madman-Taktik anwendet oder ist er faktisch ein verrückter Mann?
Diese Madman-Taktik hat in der Geschichte nie funktioniert. Sie wurde erfunden von Richard Nixon in den 1970er Jahren, um quasi den Vietnamkrieg erfolgreich zu beenden. Und Nixon wollte da den Nordvietnamesen vermitteln, okay, Nixon ist also ein Antikommunist, er ist verrückt und er hat quasi die Finger am Knopf, also auf den Knopf eben zur Betätigung eines nuklearen Angriffs. Es hat nicht funktioniert, die Nordvietnamesen haben sich nicht einschüchtern lassen, die Iraner haben sich bis dato auch nicht einschüchtern lassen. Nukleare Drohungen verlieren an Potenz, wie, je öfter man sie ausspricht. Und wenn man vergleicht, auch 2017 hat Donald Trump schon Nordkorea mit einem nuklearen Angriff gedroht, daraus ist nichts geworden. Dem Iran hat er vor einigen Monaten mit einem nuklearen Angriff gedroht, daraus ist nichts geworden. Also in dieser Hinsicht darf man nie unterschätzen, dass es immer ein Potenzial gibt, dass ein Konflikt nuklear werden könnte, solange eine Nuklearmacht involviert ist. Aber ich halte das Risiko in dieser Hinsicht für relativ gering.
Aber das heißt, Sie würden schon sagen, er ist nicht der Madman, sondern es ist nur eine Madman-Taktik, die Donald Trump anwendet.
Ich kann nicht in seinen Kopf jetzt hinein, aber ich würde mal sagen, es würde rein von der Historie gut passen, dass eben diese Taktik bewusst angewandt wird.
Wenn Wladimir Putin, um sein sozusagen Lebensziel zu erreichen, nämlich als Zar, der expandiert, in die Geschichte einzugehen, einen Konflikt mit der NATO braucht. Auf der anderen Seite aber Donald Trump die NATO, sich aus der NATO eigentlich eher zurückziehen möchte, seine Interessen in Europa eigentlich dezimieren möchte oder zurücknehmen möchte. Heißt das nicht im Umkehrschluss eigentlich, dass dieser Konflikt, den Putin sucht, dass Trump den eigentlich untergräbt mit seinem Desinteresse an Russland?
Nein, weil es Wladimir Putin in der Hinsicht nur bestärken würde, dass er die NATO spalten könnte, dass er die NATO als Papiertiger entlarven könnte. Es ist so eine grundsätzliche Frage, die sich eben europäische Politiker, Politikerinnen stellen müssen, abseits eben der NATO-Rhetorik, würde Deutschland zum Beispiel, würde Polen tatsächlich gegen Russland in den Krieg ziehen, um das Baltikum, um eben Litauen, Lettland und Estland eben tatsächlich zu schützen? Das ist eine Grundsatzfrage. Man konnte immer über diese Frage quasi hinweggehen, indem man sagt, ja, der große amerikanische Flugzeugträger wird zu unserer Hilfe kommen, so oder so. Wir werden hier nicht viel machen müssen. Wir werden immer im Verbund mit Amerika kämpfen. Aber was passiert, wenn dieser Flugzeugträger nicht kommt? Und in meinem Szenario zum Beispiel findet dieser Konflikt 2029 statt, weil 2028 Präsidentschaftswahlen sind. In meinem Szenario gibt es da Unruhen in den USA. Das heißt, die Amerikaner sind innenpolitisch etwas gelähmt. Und man darf nicht vergessen, eben diese Kriege jetzt, sei es im Iran, oder andere militärische Konflikte, die noch ausbrechen könnten in den nächsten Jahren, lähmen auch die amerikanische Militärmacht. Also die Idee, dass die Amerikaner also diese militärische Supermacht sind und endlos Krieg führen können, nein, das ist nicht mehr der Fall, war auch nie der Fall. Also in dieser Hinsicht gibt es Grenzen der amerikanischen Militärmacht, unabhängig, wer im Weißen Haus sitzt. Und Russland hat militärische Vorteile gegen die europäischen Mitglieder der NATO, ohne amerikanische Unterstützung. Und das zeige ich auch auf mit konkreten militärischen Beispielen in meinem Buch.
Herr Gadi, vielen Dank einstweilen. Wir machen jetzt wieder eine kurze Werbeunterbrechung und sind in Kürze zurück. Ja, willkommen zurück bei Message Macht Medien, heute mit Militäranalyst Gadi. Wir haben jetzt alle Weltkonflikte sozusagen mal durchgekaut. Ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen, auch zum Thema Kommunikation und Medien. Es gibt da so ein Phänomen, das heißt Issue Attention Cycle, also quasi ein Themenaufmerksamkeitszyklus in der Massenkommunikation. Wenn ein Krieg ausbricht, dann findet das statt auf den Titelseiten. Es gibt Sondersendungen, es gibt Debatten, breite Analysen. Dann irgendwann einmal wird diese Berichterstattung normal Und irgendwann, ganz plötzlich, ist man müde dieser Schlagzeilen und es verschwindet eigentlich mehr oder weniger aus der Berichterstattung, obwohl der Krieg in den meisten Fällen genauso wütet wie zuvor. Wir erleben das gerade beim Irankrieg. Das war ein Riesenthema auf allen Titelseiten weltweit, natürlich auch in Österreich. Kaum spielt es mehr eine Rolle derzeit. Immer wieder flackert mal was auf. Aber es geht natürlich genauso zu wie eh und je. Die Straße von Hormuz beispielsweise ist nach wie vor geschlossen. Europa bekommt halt inzwischen Energielieferungen aus Nigeria. Österreich ist sowieso eher von dieser Straße nicht betroffen, weil wir das Öl aus Kasachstan bekommen. Kann dieser Themenaufmerksamkeitszyklus, dass das runtergeht, kann das führen zu einer Unachtsamkeit, dass man irgendwie sagt, na, es ist ja kein Thema mehr, beispielsweise Ukraine, Russland, da erleben wir das auch immer wieder. Ist das eine Gefahr eigentlich?
Nicht Gefahr, ich glaube, das ist ganz normal und das sieht man auch in der Geschichte immer wieder. Ist am Anfang, am Ausbruch eines Krieges, also zu Beginn eines Krieges ist es immer so, dass eben diese Panik, also diese neue Realität wird plötzlich geschaffen und dann irgendwann mal flaut das Interesse ab. Und ich konnte das auch sehr genau mitverfolgen, auch aus persönlicher Perspektive, was den Ausbruch des Ukraine-Krieges betrifft und dann auch die mediale Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine eben und auch, also wie am Anfang jedes kleine taktische Detail auf dem Gefechtsfeld eben interessant war. Ich bin ja immer wieder in der Ukraine und mit ukrainischen Streitkräften auch unterwegs. Ja. Und dass das dann irgendwann einmal aufhört, dem breiten Publikum eben von Interesse zu sein. Aber ich glaube, das größere Thema ist auch bei dieser Fülle von negativen Schlagzeilen natürlich, will man auch irgendwann einmal nicht mehr überschüttet werden von dieser negativen Welle, die eben der Krieg immer wieder auslöst, Zerstörung, Tod, Leid und das Ganze. Ich glaube, was ich beobachte oder was die Gefahr tatsächlich ist, ist quasi diese Art Vogelstrauß-Politik zu begünstigen. Das heißt also, wenn ich jetzt dieses Szenario darlege, gibt es sicher einen großen Prozentsatz auch an Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuseherinnen, Zuseherinnen, die sagen, okay, das wird schon nichts passieren, da wird nichts passieren, warum sollte der uns angreifen? Das höre ich auch immer wieder in öffentlichen Diskussionen. Also das ist so unwahrscheinlich, eben, dass so etwas passieren könnte. Na, ganz sicher nicht. Was sind da eigentlich die Interessen dahinter? Dann kommen oft vielleicht Verschwörungstheorien auch hervor, all diese Dinge, um eigentlich nur das eine zu tun und das ist, nichts ändern zu müssen. Weil die Menschen vor allem Angst haben vor der Veränderung. Und wenn ich mich hinstelle und sage, okay, ein Krieg könnte in ein paar Jahren ausbrechen, wir können aber auch was tun, dann müssen wir uns aber verändern, auch auf der politischen Ebene. Und das macht immer Angst und das sehe ich als das Hauptproblem in dieser Hinsicht. Ja.
Zur Information nochmal, es wird ja also eigentlich immer schon, also schon die Ägypter gegen die Hethiter haben Informationen oder einfache Medien verwendet bei der Kriegsführung, ist der Algorithmus heutzutage im Zeitalter der sozialen Medien eine neue zusätzliche Waffe? Also Sie nicken inwiefern?
Na, er verstärkt einfach die Massenwirkung und begünstigt einfach Meinungen, die wenig faktenbasiert sind und vielmehr eben auf die emotionale Ebene gehen. Und in dieser Hinsicht ja, also Informationskriegsführung gab es tatsächlich immer. Aber sie wurde schon durch die KI, durch den Algorithmus eben verstärkt. Und deshalb beschreibe ich auch in meinem Buch zum Beispiel, dass wir hier auch auf der Bundesregierungsseite einiges mehr machen müssten, was eben Desinformation oder die Identifizierung von Desinformation betrifft. Eben, dass wir auch diese Bildungslücke teilweise schließen müssen, vor allem unter der Jugend, aber auch, wie ich es immer wieder in Diskussionen merke, unter der älteren Generation, die vielleicht nicht so sehr sich mit diesen sozialen Medienkomplex beziehungsweise mit den Algorithmen auskennt. Also ich kriege immer wieder Videos zugeschickt über quasi von irgendwelchen YouTube-Kanälen eben, die unter Anführungszeichen die Wahrheit jetzt über den NATO-Russland-Krieg oder die Wahrheit über die NATO, die Wahrheit eben, wer die tatsächlichen Kriegstreiber im Hintergrund sind, sind. Und man kann diese Argumente relativ leicht dekonstruieren, aber man muss sich halt Zeit nehmen und da könnte ich mir schon vorstellen, dass auf der politischen Ebene mehr getan werden müsste.
Und diese Algorithmen, die transportieren natürlich auch sogenannte strategische Narrative. Also Russland beispielsweise spricht von der Befreiung der Brüder von den Nazis in der Ukraine. Die Ukraine spricht natürlich von der Verteidigung der Freiheit. China möchte die Wiedervereinigung mit Taiwan. Taiwan kämpft für seine Unabhängigkeit. Die USA im Iran wollen das Nuklearprogramm, also eine künftige iranische Atombombe, verhindern. Der Iran hat wieder seine eigene Geschichte. Also man kann ja das verfolgen, dass das alles so, dass diese Narrative transportiert werden. Man fragt sich halt, was bringt das eigentlich? Weil zum Schluss gewinnt jemand, ob die Geschichte jetzt funktioniert hat oder nicht oder geglaubt hat. Was bringt es eigentlich, dieser Informationskrieg parallel zum realen Krieg?
Der einzige Grund ist es, die Gesellschaft zu spalten. Das heißt also, die Gesellschaft, also einzelne Gesellschaftsgruppen gegeneinander aufzuwiegeln. Das heißt also, hier gibt es klare Einfalltore für Österreich, die ich auch beschreibe. Das Migrationsthema zum Beispiel, die Neutralität, die einzelnen Parteien eben wichtiger ist als anderen Parteien. Verschwörungstheorien über die NATO zum Beispiel, ein russisches Narrativ über den Angriffskrieg eben in der Ukraine. Dieses ewige Suchen, dass wir selbst eigentlich schuld sind, ist auch eine zutiefst menschliche Emotion. Ja. Die Verräter in den eigenen Reihen immer suchen, das ist in der Geschichte auch immer...
Woran erkennt man eigentlich so jemanden, der, also Desinformation? Weil diese Narrative kann man ja subjektiv sagen, ja, der eine sieht es halt so, der andere so. Man kann halt vielleicht bei dem einen oder anderen Influencer feststellen, okay, der erzählt sehr auffällig immer wieder diesen Narrativ, aha, schau mal, der wird bezahlt von dieser einen Institution, logisch, dass der das erzählt. Es gibt viele Influencer, die vielleicht gar nicht bezahlt werden, sondern irgendwie daran glauben. Wie kann man eigentlich Desinformation konkret herausfiltern?
Das ist sehr schwierig und ich bin auch keine Desinformationsexperte. Im Großen und Ganzen möchte ich sagen, dass das natürlich rein über eine Medienbildung geht. Das heißt also im Zweifelsfall den sogenannten Mainstream-Medien glauben. Das ist wahrscheinlich ja frevelhaft für viele, die eben glauben, dass es auch dort tatsächlich Einflussnahme gibt. Aber im Großen und Ganzen halte ich sehr viel davon, eben, dass man, wenn ein Narrativ zu gut klingt, beziehungsweise wenn es tatsächlich so ist, dass alles ineinander geht, beziehungsweise eben, dass also Sachen, die im Hintergrund passieren, plötzlich von irgendjemandem auf YouTube entdeckt werden und der quasi irgendeinen speziellen Zugang hätte jetzt dazu irgendeiner Quelle und diese Quelle dann nicht tatsächlich nennen kann. Also es ist hier relativ, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, was ich immer sage, ist eine ganz einfache Frage, die ich dann oft den Leuten immer stelle. Warum würdest du das wissen von allen anderen Leuten jetzt da, der irgendwo in einem Kämmerchen sitzt, ein paar hundert Kilometer entfernt von irgendeiner Hauptstadt, in irgendeinem Zimmer verschlossen, ja, jeden Tag 20 Stunden eben irgendwas live streamt auf YouTube und so weiter, nur Zugang hast zu irgendwelchen politischen Entscheidungsträgern oder Trägerinnen. Warum würdest du das wissen im Vergleich jetzt zu Leuten, die tatsächlich involviert sind in diesen politischen Prozessen? Ja?
Eine Frage, Sie beraten ja auch die US-Streitkräfte. Es war eine gewisse Zeit lang, also sehr lange, relativ einfach. Speziell dann natürlich auch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Du hattest eben im Osten die Russische Föderation mit dem Krieg. Du hast eine westliche, liberale Welt gehabt, an vorderster Stelle die Amerikaner, natürlich gemeinsam mit den Europäern, Westeuropa, mit der NATO-Osterweiterung, auch Osteuropäer und so weiter. Also du hast irgendwie gehabt Westen und Osten. Und es war irgendwie sehr einfach, sich zu orientieren. Mit Donald Trump beginnt das ein bisschen zu verschwimmen. Es gibt auch Rechtspopulisten beispielsweise in Europa, die verwenden einen Narrativ, den erkennt man an dem Begriff Globalisten. Das verwendet auch die Administration rund um Donald Trump. Das verwenden auch russische Erzähler sozusagen von Narrativen, nämlich, dass es eine Art Elite gibt, da gehört die UNO dazu, da gehört auch die Weltgesundheitsorganisation dazu und so weiter, die nationale Identitäten untergraben möchte. Und diese Geschichte findet Zuspruch in Russland, auch bei Rechtspopulisten in Europa und auch beim Vizepräsidenten in Amerika beispielsweise, und auch Donald Trump spricht selbst von Globalisten. Was ist da eigentlich los in dieser Geschichtenerzählung? Wissen Sie, worauf ich hinaus will?
Ja, also das Wichtigste zu verstehen, was die Vereinigten Staaten betrifft, ist, dass die Vereinigten Staaten kontinuierlich seit also ihrer Erschaffung vor 250 Jahren vor allem im Krieg mit sich selbst waren. Der blutigste Krieg der Vereinigten Staaten war der amerikanische Bürgerkrieg, Amerikaner gegen Amerikaner. Das heißt also, es macht immer mehr Sinn, nicht von den Vereinigten Staaten im Singular zu denken oder zu sprechen, sondern vor allem im Plural. Es gibt verschiedene Stimmen. Im Moment hat eben diese eine Stimme oder steht diese eine Stimme im Vordergrund. Es gibt aber auch ein anderes Amerika. Und das ist natürlich so, dass das immer wieder im Austausch miteinander sich befindet, in Konfrontation und so weiter. Und dass es immer wieder dieses Abgleiten in diese Verschwörungstheorien beziehungsweise in dieses alternative Universum gegeben hat in der Vergangenheit, das ist auch klar. Die Idee eben, dass es früher Ost und West gab, also wenn man sich die Geschichte des Kalten Kriegs anschaut und auch selbst in den 90er Jahren war es nie ganz so klar, muss man auch dazu sagen. Und die Vereinigten Staaten hatten immer einen Sonderstatus auch in diesem internationalen System. Sie haben zwar dieses System erschaffen, aber sich nicht immer an die Regeln gehalten. Man denkt zum Beispiel auch an den 2003-Krieg im Irak, beziehungsweise unilaterale militärische Interventionen oder auch, wo sie sich selbst nicht ans internationale Recht halten oder auch gehalten haben. Ich glaube, was all diese Dinge zusammenbringt, ist eben die Furcht vor der Veränderung. Und eine einfache Erklärung, wer daran Schuld hat, dass sich die Welt so sehr und so schnell verändert und warum die Welt dann unterteilt wird quasi in Gewinner und Verlierer, und die Gewinner in diesem Narrativ sind natürlich, oder die Profiteure sind die Globalisten, die Verlierer sind die Traditionalisten quasi. Und das ist ein einfach konstruiertes Narrativ, das aber tatsächlich denen, die quasi als Verlierer klassifiziert werden, wenig nutzt unterm Strich. Und dass sie tatsächlich aber in dieser Hinsicht auch ausgebeutet werden von jenen, die sie mit dieser Information füttern, aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen.
Herr Franz Stefan Gade, wir sind ehrlicherweise schon am Schluss, schon knapp über der Zeit. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir hoffen, glaube ich beide, wie alle, dass diese Szenarien, über die wir gesprochen haben, hoffentlich nie eintreten. Aber dass wir uns natürlich dafür rüsten. Vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag hoffentlich wieder. Vielen Dank. Boom, boom, boom.